NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Fluchtursachen bekämpfen. Helfen Milliarden gegen Migration? Die Bundesregierung und die Europäische Union wollen energischer gegen die Fluchtursachen, vor allem in den afrikanischen Ländern, vorgehen. Zu dem Zweck wurde der Etat von Entwicklungshilfeminister Gerd Müller drastisch aufgestockt. Sein Ministerium investiert in diesem Jahr rund 1,5 Milliarden Euro in Afrika allein an bilateraler Hilfe. Funktioniert diese Strategie zu vertretbaren Kosten? Lassen sich Fluchtursachen überhaupt mit Geld bekämpfen? Diesen Fragen sind unsere Korrespondenten in verschiedenen afrikanischen Ländern nachgegangen. In einem gemeinsamen Rechercheprojekt haben sie die Lage im Südsudan, in Äthiopien und in Südafrika untersucht und im westafrikanischen Niger. Von dort kommt der erste Bericht unseres Korrespondenten Jens Borchers. Können 750 Millionen Euro den Transport von Migranten stoppen? Darüber hat Jens Borchers unter anderem mit Schleusern gesprochen.
Afagak ist ein Schleuser. Er transportiert Migranten von Agadez nach Libyen. Damit hat er bisher sehr viel Geld verdient in einer Region, in der die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist. Jetzt aber hat die Regierung von Niger den irregulären Migrantentransport verboten. Angeblich, weil die Europäische Union darauf gedrängt hat. Schleusern wie Afagak droht also der Knast. Bisher gab es mehr als 100 Verhaftungen in Agadez. Allerdings verurteilt wurde noch keiner. Afagak meint, man habe sich sowieso nur die unteren Chargen des Migrantentransportes gegriffen.
Die Chauffeure, diejenigen, die die Migranten anwerben, die sie bis zum Transport verstecken, und die Schleuser, also die kleinen Fische, nicht die Bosse. Die schlafen ruhig in Niamey und geben ihre Anweisungen.
Das Verbot der Migrantentransporte hat Folgen. Das bestätigen in Agadez nicht nur die Schleuser, sondern auch Migranten und Regionalpolitiker. Die Preise für die Migranten hätten sich mehr als verdoppelt. Und die Schleuser suchten sich jetzt andere Routen durch die Wüste, längere und risikoreichere Routen. Aber Federica Mogherini, die hohe Beauftragte der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, sie sprach in Brüssel von Erfolg. Mogherini meinte, dass die riesigen Millionenbeträge für die neue Migrationspolitik der Europäischen Union schnelle, konkrete Resultate bringen.
Le nombre de migrants qui passent par le Niger.
Die Zahl der Migranten, die jetzt durch Niger kommen, liegen nun bei 1.500, sagte Mogherini im Dezember 2016 in die Mikrofone. Einige Monate vorher, bevor unsere Operation in Niger intensiver wurde, da seien es noch 70.000 Migranten gewesen, sagte Mogherini. Giuseppe Loprete von der Internationalen Organisation für Migration, IOM, in Niger kennt diese Zahlen. Mobile Teams der IOM zählen die Migranten. Aber die Angabe von nur 1.500 Migranten im November, die war falsch. Ein technischer Fehler, sorry. Die IOM korrigierte das auch rasch. Tatsächlich waren es allein im November 11.500 Migranten, die durch die Region Agadez gereist sind. Also kein dramatischer Rückgang der Transporte. Giuseppe Loprete von der IOM vermutet ohnehin, dass die Schleuser sich andere Routen suchen. Sie wollen die Kontrollen des nigerischen Militärs umgehen.
Wegen der Maßnahmen der nigerischen Regierung versuchen sie, bestimmte Orte zu vermeiden. Sie umfahren sie. Ein paar Kilometer können schon reichen. Es ist ja Wüste, es gibt keine festen Straßen.
Das Geschäft läuft auch deshalb weiter, weil Polizei und Militär weiterhin viele Migrantentransporte gegen saftige Bestechungsgelder durchwinken. Bundesregierung und Europäische Union schulen zwar die Sicherheitskräfte in Niger, nur Korruption ist dabei offiziell kein Thema. Kirsi Henriksson, die Chefin der Mission EUCAP Sahel, sagt, wir richten uns nach den Trainingswünschen der Regierung von Niger. Antikorruptionsmaßnahmen waren nicht dabei. Die Europäische Union hat Niger für 2016 knapp 750 Millionen Euro zugesagt. Sie will damit sehr viele unterschiedliche Projekte fördern. Ein zentraler Punkt dabei: alternative Jobs für diejenigen, die bisher für viel Geld Migranten durch die Wüste transportieren. Raul Mateusz Paula ist seit 6 Jahren Botschafter der Europäischen Union in Niger. Er spricht von Projekten, die jetzt mit besonderer Dringlichkeit für die Region Agadez entwickelt worden seien.
Das ist für die nächsten 18 Monate, also ganz schnelle Wirkung.
Very quick impact.
Von der schnellen Wirkung ist allerdings in Agadez selbst bisher nichts zu sehen. Dort haben viele Menschen zwar davon gehört, dass Deutschland und die Europäische Union mit Geld und Projekten kommen wollen, aber umgesetzt ist bisher kaum etwas. EU-Botschafter Paula sagt dazu:
Das ist normal, dass die Leute jetzt noch nicht sehen, weil wir jetzt erst beginnen, die Projekte aus dem Sonderfonds für Afrika umzusetzen.
Das gilt auch für Vorhaben der Bundesregierung. Sie will in Agadez in diesem Jahr 2 Millionen Euro aufwenden, um möglichst viele Menschen in Lohn und Arbeit zu bringen. Sie will 1,5 Millionen Euro investieren, um Müllsortierung und Abfallentsorgung zu verbessern. Das sind nur 2 Beispiele aus einem Gesamtpaket von 60 Millionen Euro, das Deutschland für die nächsten 3 Jahre bilateral bereitstellt. Die Frage ist, Jobs in der Landwirtschaft, Müll sortieren, werden Migrantenschleuser wirklich solche Angebote akzeptieren? Schleuser wie Afagak laden 25 Migranten auf einen Pickup-Transporter Richtung Libyen. Sie verdienen damit bis zu 5.000 Euro im Monat. Wie bewegt man Menschen dazu, in ihrem Land zu bleiben? Können Gelder aus Deutschland und der Europäischen Union einen Unterschied machen? Björn Blaschke, Korrespondent aus dem ARD-Studio Kairo, hat sich diese Frage im Südsudan gestellt, einem der ärmsten Länder der Welt. Dort hat er unter anderem in einem Flüchtlingslager der Vereinten Nationen nahe der Stadt Juba recherchiert.
Die Unterkünfte des Lagers eng auf eng, manche aus Pappe, Holz, Wellblech, die meisten aber halb verwitterte Zelte. Dazwischen enge, staubige Wege. Zum Glück ist Trockenzeit. Während der Regenzeit versinkt hier alles in Schlamm. Hier am Rande von Juba sind mehr als 30.000 Menschen untergekommen. Vertriebene im eigenen Land, geflohen vor dem Bürgerkrieg, den sich verschiedene Volksgruppen im Südsudan liefern. Aus einem der Zelte kommt Becky. Ihr sonniges Kleid hebt sich ab vom Weißgrau des Zeltstoffs. Becky hat Soziologie studiert. Sie spricht besser Englisch als die meisten im Lager, weshalb sie Besucher herumführt, zum Beispiel zu einer Wasserstelle. Es ist ein Platz, an dem eine Leitung endet, in mehreren Wasserhähnen. Frauen und Kinder drängen sich um den Platz, um 2 Stunden lang mit Eimern und Kanistern ihre Tagesrationen zu holen.
Wir bekommen Wasser von 8 bis 10 Uhr. Und das ist nicht genug, deshalb leiden wir. Mal mehr, mal weniger, manchmal kommt überhaupt kein Wasser. Auch wegen der hohen Treibstoffpreise.
Die UN berechnen für jeden Lagerbewohner 15 Liter Wasser pro Tag, damit sie kochen und trinken, sich und ihre Kleidung waschen können. 15 Liter. Wenig, obwohl der Südsudan viel Wasser hat. Der Weiße Nil durchfließt das Land. Aber Wasser ist teuer, besonders in den Lagern. Weil UNICEF es von einer Firma kaufen muss, die eine Aufbereitungsanlage betreibt, danach muss das Wasser auch noch ausgeliefert werden für Geld. Das soll sich ändern, so ein Plan von UNICEF. Eine Leitung soll gelegt werden. Daran beteiligt das BMZ, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Hamburgerin Angela Grieb, die für UNICEF im Südsudan arbeitet, kennt den Plan.
Der Plan ist, die Wasserleitung von der Aufbereitungsanlage hierher gelegt werden soll, aber nicht nur hierher, sondern auch in die Communities drumherum.
5,2 Millionen Euro hat Deutschland für das Leitungssystem bewilligt. Dabei sollte die südsudanesische Führung eigentlich in der Lage sein, ihr Land selbst aus dem Elend zu führen. Denn der Südsudan hat Erdölvorkommen. Und internationale Firmen fördern die mit recht guten Quoten. Aber, so Diplomaten in Juba, das Hauptproblem sei, dass der Präsident des Landes, Salva Kiir, fast alle relativ hohen Gewinne aus den Ölgeschäften sofort in seine Streitkräfte steckt, um mit denen seinen Widersacher Riek Machar und dessen Anhänger zu bekämpfen.
Guten Morgen, how are you?
Das Wasserministerium im Zentrum von Juba. Das Büro, in das Isaac Liebueljol, ein hochgewachsener Mann mit breiten Schultern, bittet, sieht aus, als hätte er viel zu tun. Bücher, Karten, Baupläne. Joll hat im Südsudan den Posten stellvertretender Minister für Wasserressourcen inne. In einem Land also, dessen Führung Ölgewinne in einem Bürgerkrieg verpulvert, während die internationale Gemeinschaft versucht, die Not der Bevölkerung zu lindern. Der Vize-Wasserminister hat damit offenbar kein Problem.
Ich meine nicht, dass der Südsudan allein verantwortlich ist. Wir hinken zurück. Die internationale Gemeinschaft hat die moralische Verpflichtung, uns beizustehen.
Müssten unter diesen Bedingungen ausländische Staaten nicht sofort aufhören, Geld für den Südsudan bereitzustellen? Europäische Diplomaten in Juba sagen ja. Genauso das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das erklärt, dass die direkte Zusammenarbeit mit der südsudanesischen Regierung aufgrund des Bürgerkrieges ausgesetzt wurde. Aber Nothilfe müsse die Staatengemeinschaft weiterhin leisten, sagen auch UN-Leute und Diplomaten in Juba. Wer die Menschen im Südsudan im Stich lasse, müsse sonst damit rechnen, dass schon bald Bilder um die Welt gehen von sterbenden Menschen, Kindern, die hungern und Wasser trinken, das nicht aufbereitet ist. Solche Bilder könne sich keine westliche Regierung leisten. Die eigenen Bürger würden protestieren. Obendrein dürfe kein weiteres schwarzes Sicherheitsloch entstehen. Orte, an denen aus Armut Fanatismus wird, der sich gegen zum Beispiel Europa richten könnte. Und schließlich Fluchtursachenbekämpfung. Denn wer hungert und dürstet, wird sein Land verlassen müssen, über kurz oder lang. Sagt auch die deutsche Angela Grieb, die für UNICEF im Südsudan ist.
Natürlich werden diese Menschen sich ein neues Leben suchen irgendwann. Ich weiß, dass die meisten das gerne hier suchen würden. Aber sie sehr wenig Chancen haben, im Moment es hier zu finden.
Direkt im Nachbarstaat, in Äthiopien, bietet sich oft ein ähnliches Bild. Denn Äthiopien ist ein Auffangbecken für rund 800.000 Flüchtlinge. Doch die Regierung hier will versuchen, diese Flüchtlinge ins Land zu integrieren, wie ARD-Korrespondentin Linda Staude berichtet.
Aus dem Schatten unter dem Vordach eines kleinen Cafés plärrt Musik über den heißen, staubigen Weg. Kunden stöbern in kleinen Läden nach Zwiebeln, Melonen und Kartoffeln. Andere begutachten Kleider, T-Shirts und Schuhe. In seinem winzigen, dunklen Geschäft breitet Kobrom sorgfältig seine Ware aus. Große Sporttaschen, Rucksäcke, elegante Damenhandtaschen. Ich kaufe die Sachen selbst ein. Ich kann nach Shire fahren oder in eine andere Nachbarstadt. An Feiertagen, wenn ich mehr Kunden habe, hole ich mir eine Reisegenehmigung für Addis Abeba und kaufe sie dort. Kobrom stammt aus Eritrea. Vor rund 8 Jahren hat er seine Heimat verlassen und ist über die Grenze nach Äthiopien geflüchtet, in das Lager Mai Aini. Auf den ersten Blick sieht das Camp genauso aus wie eines der Dörfer in der kargen Bergregion. Eine Durchgangsstraße führt mitten hindurch. Zäune wie um die Flüchtlingslager in anderen Ländern gibt es nicht. Äthiopien betreibt eine Politik der offenen Lager. Wenn Flüchtlinge zum Beispiel Familie außerhalb der Lager haben, bei der sie wohnen können, erlauben wir das. Bis jetzt galt das allerdings nur für Flüchtlinge aus Eritrea.
Until now it was to the Eritreans.
In Zukunft soll das für alle Flüchtlinge gelten, erklärt Mulugeta Sefti vom äthiopischen Außenministerium. Bisher träumen vor allem die jungen Leute in den Lagern, allerdings eher von der teuren und gefährlichen Flucht nach Europa. Atanum hängt in einer der Bars in Mai Aini herum. Der 28-Jährige sitzt seit 8 Jahren im Lager fest, ohne Job und ohne Perspektive. Geld ist das Einzige, das mich hier festhält. Wenn ich Geld hätte, wäre ich schon längst weg. Ich würde lieber mein Glück auf dem Weg nach Europa versuchen. Wenn ich dabei draufgehe, sterbe ich eben. Also ich würde sofort gehen, wenn ich die Chance bekäme. Die Langeweile und die Hoffnungslosigkeit machen das Leben auch in den offenen Lagern zur Hölle. Fafa Atija vom UNHCR-Büro in Shire. Die Würde jedes Menschen ist es, sich seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn wir genug Mittel bekommen, können wir solche Programme mit Hilfe der äthiopischen Regierung verwirklichen, damit die Menschen das tun können. Überall in Äthiopien wird gebaut. In den Städten wachsen Bürogebäude in die Höhe. Die Regierung investiert in Straßen, Wasserversorgung und Stromanschlüsse. Und sie versucht, mit dem Bau von Industrieparks ausländische Investoren ins Land zu holen und Arbeitsplätze zu schaffen. Ein bestimmter Prozentsatz von Flüchtlingen soll von den neu geschaffenen Arbeitsplätzen in diesen Industrieparks profitieren. Dadurch wollen wir den Integrationsprozess fördern. Wir glauben, dass die Flüchtlinge integriert werden sollten. So Mulugeta Sefti vom Außenministerium. Ein Drittel der Jobs in 2 neuen Industrieparks sollen für Flüchtlinge reserviert werden. Die Europäische Investitionsbank Bank will für ihren Bau ein Darlehen von 200 Millionen Dollar zur Verfügung stellen, die EU Zuschüsse von 50 Millionen. Francisco Carreras von der EU-Delegation in Addis Abeba: Beschäftigung für die Menschen zu schaffen, ist ein echter Beitrag zur Konfliktprävention, zu nachhaltiger Entwicklung und Wohlstand, aber auch zur Vermeidung von erzwungener Vertreibung und Migration der Bevölkerung. Diese Entwicklung braucht allerdings Zeit und die Jobs Compact Initiative bietet längst nicht allen Flüchtlingen eine Perspektive, aber sie ist ein guter Anfang. Das findet auch Tasfa Heward in der Bar in Mai Aini. Er träumt im Moment zwar noch von einer Umsiedlung nach Europa oder Amerika, aber ich bin gar nicht so wild auf Europa. Ich will nur arbeiten und ein gutes Leben haben. Nicht nur Europa ist ein Traumziel für Flüchtlinge und viele Migranten. Auch der äußerste Süden Afrikas ist eine Art Traumziel, denn das Land räumt den Migranten offiziell mehr Rechte ein, als es die UN-Flüchtlingskonvention vorschreibt. Ob das ein Vorbild für Deutschland und Europa sein könnte, hat sich Jan-Philipp Schlüter aus dem ARD-Studio Johannesburg gefragt.
Germain stapft die Treppe eines großen Wohnhauses im Zentrum Durbans hoch. Das Gebäude ist ziemlich heruntergekommen. Hinter einer Gittertür eine muffig verlebte Wohnung mit abgenutzten Möbeln. Es riecht nach Schweiß und Fettresten. Durch einen rot-gelben Vorhang geht es in ein Zimmer, das sich Germain mit zwei anderen Männern teilt. 10 Quadratmeter, 3 Betten, an den Wänden ein paar Kleidungsstücke.
Das ist mein Bedroom. The one I left today is forgot to clean up the bed.
Knapp 90 Euro im Monat zahlt Germain für die äußerst bescheidene Unterkunft. Das ist übrig geblieben von seinem Traum von einem besseren Leben in Südafrika, für den er seine Heimat Burundi vor 12 Jahren verlassen hat. In Burundi herrschte damals Bürgerkrieg, überall wurde gekämpft. Nachdem meine Eltern getötet wurden, musste ich fliehen. Ich wollte nur mein Leben retten. Südafrika, für viele Menschen das gelobte Land auf dem Kontinent. Sie kommen aus Äthiopien, Somalia, Burundi, dem Kongo, Simbabwe und vielen anderen Ländern. Etwa 3 Millionen Migranten leben im 53-Millionen-Staat Südafrika. Auf dem Papier hat Südafrika eine der fortschrittlichsten Flüchtlingsgesetzgebungen weltweit, sagt Sahira Jina vom Zentrum für Migration und Gesellschaft der Witwatersrand-Universität Johannesburg. Ihnen werden praktisch alle Rechte zugesichert, die Südafrikaner auch haben. Sie können sich frei bewegen und niederlassen, sie dürfen arbeiten, Handel betreiben, studieren, haben Zugang zum kostenlosen Gesundheitssystem und teilweise Anrecht auf Sozialleistungen. Südafrika hat also reichlich Erfahrung im Umgang mit Flüchtlingen. Erfahrung, von der auch Deutschland lernen könnte, meint der ehemalige deutsche Botschafter in Südafrika und jetzige Staatssekretär im Auswärtigen Amt Walter Lindner.
Und wir haben vereinbart, hier eine Arbeitsgruppe einzusetzen, und zwar nicht eine Schwafelgruppe, sondern eine konkrete Arbeitsgruppe, die es jetzt rasch trifft, um die genau durchgeht, wie geht man um mit Schleppern, wie geht man um mit Grenzsicherung, wie integriert man, gibt es Rückführungen und gehen da Punkt für Punkt durch und sehen, wo können wir in Deutschland was lernen und wo kann Südafrika was lernen.
Allerdings, theoretisch mögen die Flüchtlinge in Südafrika viele Rechte haben, in der Realität sind sie aber auf sich allein gestellt. Es ist ein täglicher Kampf ums Überleben, sagt Fatma, die vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat Somalia geflohen ist. Es ist so schwer, einen Job oder einen Studienplatz zu finden. Die Leute sagen, dass wir mit unserem Status nicht arbeiten dürfen. Mir ist es selbst passiert, dass ich mich beworben habe und mir gesagt wurde, wir wollen keinen Flüchtling, wir wollen einen Südafrikaner. Aber es geht noch schlimmer. Vor allem in den Townships werden Flüchtlinge immer wieder zu Opfern fremdenfeindlicher Gewalt. Vor allem bei armen Südafrikanern gelten sie als Sündenböcke, die Jobs und Frauen stehlen. 2008 und 2015 gab es regelrechte Hetzjagden auf Ausländer. Mindestens 50 Afrikaner aus anderen Ländern sind dabei getötet worden. Auch Germain aus Burundi ist zum Opfer geworden. Mich haben 4 Typen auf der Straße zusammengeschlagen. Ich sei Flüchtling und hätte hier nichts verloren. Ich musste sogar ins Krankenhaus. Aber bei allen Problemen, Südafrika bleibt ein Land mit starker Anziehungskraft für Migranten und Flüchtlinge. Ein Land, das mit seinen Erfahrungen Europa helfen könnte, ist Zahira Jinnah von der WITZ-Universität überzeugt. Vor allem die Bewegungsfreiheit und das Recht auf Arbeit, das trägt sehr dazu bei, dass die Flüchtlinge selbst für sich sorgen können und nicht dem Staat auf der Tasche liegen. Und anders als viele befürchten, hat diese tolerante Politik nicht zu einem unkontrollierbaren Zustrom von Flüchtlingen geführt. Ich denke, da könnten Deutschland und die EU noch etwas lernen.
In der Reihe des Forum hörten Sie Fluchtursachen bekämpfen. Helfen Milliarden gegen Migration? Eine Sendung unserer Korrespondenten Jan-Philipp Schlüter, Linda Staude, Björn Blaschke und Jens Borchers. Zusammenfassung Katharina Wilhelm. Infos und Hintergründe zu dieser Sendung und zu unserer Serie über Fluchtursachen finden Sie auch unter tagesschau.de/ausland.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.